Die Frage jetzt, was vor noch dem, wir haben ja dann im August den Regierungsentwurf ja erhalten.
Juli
Oder
oder so.
war das
Nee, August.
August? Ein bisschen Fehler, letztendlich dann noch den nächsten Schritt und die beiden haben sich das angeguckt, haben und dann natürlich das auch natürlich bestimmt. Das war's.
In Arbeit und in Abstimmung.
Gut. Auf jeden Fall ein paar Punkte zum Regierungsentwurf. So viel das, glaube ich, gar nicht ändern, aber bitte.
Genau, starten wir gleich damit, um das zu klären. Der Regierungsentwurf wurde am 3. September veröffentlicht. Und darum soll es in der heutigen Sitzung gehen. Marco hatte mich gebeten, dass ich meinen Teil ein bisschen schneller mache, weil er Diskussionen oder Platz für Diskussionen am Ende braucht für seine Themen. Deswegen wiederhole ich nicht alles, was die Einleitung angeht. Ich glaube, den verschiedene Formen vom Referentenentwurf und Regierungsentwurf zur CRD-Umsetzung hatten wir zur Genüge besprochen im GFA und in dem Fachausschuss für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Worum es heute dann gehen soll, ist der Regierungsentwurf von Anfang September. Und was wir hier in der Unterlage vorbereitet haben, sind Einzelregelungen aus dem neuen Regierungsentwurf. Natürlich nicht alle, weil wir haben nur eine Stunde 15 knapp Zeit, um das.
Wenn
Wir haben weniger als eine Stunde. Wir haben wenig Zeit, um die Einzelregelungen vorzustellen, deswegen hatten wir den Fokus gelegt auf Änderungen im Vergleich zu dem neuen Referentenentwurf vom Juli diesen Jahres und zu Inhalten, die wir bereits in unserer Stellungnahme zum aktuellen Referentenentwurf adressiert hatten. Gut, mit dem Vorwort können wir dann auch gleich einsteigen. Nur noch mal ein Überblick zum weiteren Gesetzgebungsverfahren. Das hatten wir auch schon in die Sitzung zum Referenten und zum Regierungsentwurf. Der Stand, den wir jetzt haben, wie gesagt, ist, uns liegt der Regierungsentwurf zur CSRD-Umsetzung vor. Was als nächstes passieren wird, ist, dass der Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht wird und da in der Regel innerhalb von 3 Lesungen behandelt und am Ende beschlossen wird. Der Gesetzentwurf wird auch in den Bundesrat eingebracht. Auch hier wird er behandelt und am Ende beschlossen. Oder der Bundesrat hat die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss aufzurufen. Im Hinterkopf zu behalten ist hier, das CSRD-Umsetzungsgesetz kein Zustimmungsgesetz ist, sondern ein Einspruchsgesetz. Also ist nicht die explizite Zustimmung des Bundesrats notwendig für den Gesetzentwurf. Ja, und am Ende unterzeichnet der Bundespräsident den Gesetzentwurf und das Gesetz wird im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt dann in Kraft. An mehreren Stellen, das hatten wir auch schon für verschiedene Versionen, es ist Eile geboten, weil gegen Deutschland läuft nach wie vor ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der verzögerten CSRD-Umsetzung. Und deswegen betont die Bundesregierung auch weiterhin, dass die Umsetzung zügig erfolgen soll. Ganz kurz auch nochmal die Übersicht, die hatten wir schon beim Referentenentwurf, da hat sich nichts dran geändert. Verschiedene Inhalte werden im Gesetzentwurf.
Ich will mal kurz mal einhaken. Wir hatten ja noch Informationen jetzt zu den genauen Daten, dass das planmäßig durchläuft bis kurz vor Weihnachten. Denn das ist schon jetzt einmal so eine optimistische Planung. Und man könnte ja vermuten von der Zeitplanung her, dass wir da wieder irgendwo in Schlinger geraten könnten zum Jahresende, dass sich das noch nach 26 dann reinziehen könnte. Da wären wir so ein paar.
Und könnte ja, also da, aber das wäre von vornherein klar mit
Ja, nee, das ist, die Zeitleiste wieder relativ eng ist. Und das kostet man das noch nicht zu tun. Dann machen wir.
Wenn es ja Anfang 26 verabschiedet werden würde, ging es ja immer noch mit Rücknung 1.1.25, oder? Da war nicht
schon gewissen Zeitpunkt, ja.
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 Das war ja auch noch nicht nur für die Mittel. Im letzten Jahr, das muss man auch mit dem letzten Regierungsentwurf, da gab es auch noch mal rechtliche Umstände.
Aber, also ja, die Zeitleiste war ja von vornherein angespannt, auch mit Fragezeichen versehen und was in den parlamentarischen Beratungen rauskommt, dann kann das auch noch verzögert. Aber wir haben ja viele im letzten Jahr schon gesehen, deswegen Fragezeichen waren.
Klar ist, wir haben jetzt hier noch mal so eine eigentlich immer noch knappe Kiste.
Ja.
Also hinter den Kulissen ist man da mindestens wirklich durchzuziehen oder was kann man da noch mehr sagen? Abgesehen von dem Thema, dass es Agenda ebenfalls sowieso schon eng ist.
Das Regierungsentwurf war ja relativ eindeutig von der Diktion her, dass man sagt, wir haben jetzt hier ein Gesetz, das umgesetzt werden muss. Ne? Ob jetzt dann hat der Karten weiter noch besser.
Nee, ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt ja die Verwendungsstellungen, dass man nun nicht eigentlich erst umsetzen sollte, wenn denn alles klar ist. Und diese Sicht gibt es ja auch noch, weil man hat immer so wartet zu.
Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen nervig. Ich glaube, die Regierungsentwurf, der noch eine Woche vorher kommt sogar. Ich glaube, die Diskussion haben wir auch zwischen den Ministerien geführt und dann hat sich jetzt wahrscheinlich derjenige durchgesetzt, der dann das Argument gezogen hat, das müssen wir umsetzen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Das kann man dann in bestimmten Ministerien zuordnen. Es gibt ja auch andere Stimmen gegeben, die gesagt haben, das könnte man im Sinne einer solchen Verwendestellen haben. Da gibt es, glaube ich, sehr verschiedene Positionierungen zu. Jetzt ist es erstmal so, dass wir einen Regierungsentwurf haben. Wenn Sie das richtig in Zeit danach durchexerzieren, sind wir irgendwo. Das ist die Bundesrat, jetzt finale Bundesratsbefassung, die wir kurz vor 19.12.
Und wenn dieser Teil einstecken würde, den Herrn Meister passiert, also im Januar erst, dann ist es so, wie ist es noch, wie weit geht das? Also, was wäre, wenn wir es.
Danke. Die Diskussion hatten wir letztens auch erst. Also, Februar, also irgendwann ist ein Cut-off klar. Spätestens dann, wenn die ersten Unternehmen veröffentlichen. Nächsten.
Ja.
Aber das war nicht von uns. Es wird eine gewisse Unsicherheit.
Ja. Das ist so schön, wenn wir das schon erst unterwegs mit uns veröffentlicht haben. Da bedankt sich, dass noch Rückwirkungen umzusetzen.
Genau, in dem Infopapier, das beim Regierungsentwurf dabei war, stand ja, dass man nicht mehr rückwirkend das Ganze umsetzen kann, weil die Aufstellungsfristen abgelaufen sind. Im schlimmsten Fall könnte das heißen, wenn das noch kurz vor der Aufstellungsfrist raushauen, könnte man es sogar noch rückwirkend verlangen. Was eher ist. Dramatisch wäre aber.
Kathi, hast du noch eine Information?
Ich wollte nur sagen, dass auch noch eine weitere Unsicherheit das Gesetz der Nutzen
ist. Die Lüge der Zeit. Jetzt gleich nochmal eine Frage auf deinen Prüfer. Jetzt haben wir auch noch dieses Thema Leistung und Nichtprüfungsleistung. Aber jetzt bei den ganzen Beauftragungen, die haben wir gesagt, das ist die Weitung.
Das ist
ja nicht mehr nutzt.
Das ist genau. Es klappt so. Typischerweise würde man jetzt sicherheitshalber eine gesetzliche Prüfung beauftragen, weil man darauf vertraut, dass der Gesetzgeber seiner Pflicht endlich mal nachkommt. Und solange man auf das Standekommen des Gesetzes vertraut, sind andere Honorare, dass viele bis dahin anfallen, nicht fiktiv-schädlich. Diese Interpretation wurde durch die APAS in diesem Jahr nochmal in Kummergrand bestätigt. Als einer unserer Kunden aus dem Prüfungsausschuss nochmal einen Brief adressiert hat, weil er eben nicht wusste, ob sich das jetzt noch auf 24 bezieht, aber das wurde nochmal bekräftigt. Also insofern haben wir eigentlich genau die gleiche Situation wie im letzten Jahr. Ja.
Also alle wissen, das ist auch nicht, da geht es ja noch nicht, wir müssen das erstmal weiter durch den Text. Also, Punkt ist jetzt adressiert.
Okay. Ja gut, nur um Frau Winkes Frage noch zu beantworten, also die Absicht, das zügig umzusetzen, ist schon glaubwürdig, zügig halt in welcher Form, in welcher Fassung, die Frage. Also Substance Proposal mit, ja oder nein, da unterscheidet sich dann zügig und da gibt es auch widersprüchliche Signale, Ereignis angeschrieben. Okay, im Sinne von Markus' Diskussionspunkten überspringe ich die Folie noch zu den Inhalten, wir kommen auf ausgewählte, und würde vielleicht, bevor wir einzelne Punkte ansprechen, die wir rausgefiltert haben, worüber vielleicht nochmal diskutiert werden sollte. Die Frage an den GFA, gibt es denn in Ihren Reihen Themen oder Fragen, also ein paar hatten wir jetzt, glaube ich, schon abgeräumt, aber Themen oder Fragen, die dringend sind und hier vielleicht nochmal diskutiert werden sollten? Grundsätzlich, mit Blick auf den Regierungsentwurf, bevor wir einzelne Inhalte rauftreiben. So drückt irgendwo ganz besonders der Schuh und gibt es noch Redebedarf.
der es jetzt aufstellen, für dieses Jahr, ich meine, der 20 und materiell.
Die Frage an sich, also das ist jetzt, die bezieht sich dann in den Jahren an. Bis jetzt haben wir ja noch keinen Entwurf. Ich würde auch, glaube ich, wir bräuchten ja auch was veröffentlichen, wiederum was im Amtsblatt oder im Bundesgesetzblatt dazu. Da wären wir selbst beim 19.12. das ist jetzt noch im alten Jahr. Ich würde schon das vermuten, dass wir das nächste Jahr einbringen müssen. Da können nur wiederum mit Ankündigungen in dem Zusammenhang dort arbeiten, was, an was wir arbeiten.
Jetzt keine Handmeldung mehr. Wenn doch noch was kommt und wir das Thema jetzt nicht adressiert haben, gerne noch zum späteren Zeitpunkt. Im Sinne von Markus Wunsch mache ich das aus kurz. Hier vielleicht nochmal ein Überblick zu den Themen, die wir in unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf zurückgemeldet haben. Mit markiert, ob das umgesetzt wurde oder nicht. Wobei das der Haken heißt, wurde umgesetzt und das Kreuz heißt, wurde nicht umgesetzt. Und wie man sieht, es wurden nur 2 Punkte im Regierungsentwurf angepasst aus unseren Rückmeldungen zum Referentenentwurf. Das betrifft einmal die Form. Das war ein Hinweis auf ein redaktionelles Versehen, wo Satz 2 gestrichen wurde, aber Satz 2 drin sein sollte. Und wir hatten noch einen Wunsch zu Erläuterungen mit aufgegeben oder mit eingegeben, dass klargestellt werden sollte, dass, wenn sich der aufgestellte Jahres- oder Konzernabschluss nicht unterscheidet von dem festgestellten oder gebilligten, dass dann eine Unterschrift ausreichen sollte. Der Wunsch wurde nicht berücksichtigt, also in den Erläuterungen wurde dazu nichts weiter klargestellt. Was aber berücksichtigt wurde, war auch wahrscheinlich eher ein redaktionelles Versehen, nämlich dass wir darauf hingewiesen haben, dass in der CSRD nicht nur Investoren und andere als Adressaten der Nachhaltigkeitsberichterstattung genannt werden, sondern auch Akteure der Zivilgesellschaft und so weiter. Und das wurde vom Gesetzgeber adressiert im Regierungsentwurf. Das wurde konform zur CSRD umgesetzt, auch im Regierungsentwurf. Das waren die beiden Sachen, die übernommen wurden aus der Stellungnahme. Bei allen anderen Sachen, also sei es weiterhin Aufstellungslösungen bei dem einheitlichen elektronischen Berichtsformat oder den Vorgaben zu den nicht finanziellen Leistungsindikatoren und allen weiteren Punkten, gab es keine Anpassung im Regierungsentwurf. Gut, mit dem Überblick gucken wir uns jetzt einzelne Regelungen nochmal an. Das mache ich kurz. Wir wurden, das CSC wurde auch lobend erwähnt, in den Erläuterungen zum Regierungsentwurf, nur auf der Folie, weil damit klar wird, dass ein anderer Ton diesmal in der Bundesregierung herrscht, als noch im letzten Jahr, wo im Regierungsentwurf ja andere Ausführungen zum DSC war. Also kleines Lob wurde auch genannt, das wollten wir nicht untergehen lassen. Dann kommen wir zu den Einzelregelungen. Und starten hier, wie gesagt, mit Paragraph 245 HGB zur Form. Redaktionelle Versehen, Satz 2 zu streichen, wurde zurückgenommen. Und die Erläuterung oder Klarstellung in den Erläuterungen wurde nicht aufgenommen, dass im Zweifel eine Unterschrift reicht. Genau, hier vielleicht noch 2 Änderungen. Einmal zum Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers und auf der nächsten Folie zum Prüfungsvermerk für den Nachhaltigkeitsbericht. Hier wurden Änderungen, also betreffend die Prüfung, dann im Regierungsentwurf vorgenommen, was wir im Referentenentwurf nicht hatten. Die Prüfung ist jetzt nicht der hauptsächliche Topf, den wir bedienen, aber trotzdem wollten wir auch das kurz auflegen. Ich lese nicht vor, aber ich lasse mal kurz wirken und dann frage, ob der GFA das einwerten möchte, die Änderungen, oder einfach zur Kenntnis nehmen möchte.
Das ist die Traktionsversion zum Referentenentwurf, nicht zum jetzigen HGB. Das ist wirklich die Änderung, der Regierungsentwurf zum Referenten.
Das ist jetzt eine True and Fair Opinion, ne? Also, wenn es mal einfach klar will. Passt ja auch zu dem, was die Kommen mal sagt. Also, ich vermute mal, dass Kommen vielleicht daher gewusst ist, das zu machen. Was jetzt auch im ESS drin steht.
Ja, aber ich nehme zumindest noch ein großes Flügel.
Nee, das muss man bei zum Plan Presentation machen. Okay. Aber auch, ja, noch.
Letzte Folie dazu. Gleiche oder ähnliche Änderungen gab es auch beim Prüfungsvermerk über den Nachhaltigkeitsbericht. Lass ich auch nochmal kurz wirken und vielleicht auch, wenn gewollt, kurze Einwertung durch den gemeinsamen Fachausschuss. Was wir haben, ist halt nur noch im Wesentlichen entspricht und nicht mehr an den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Wesentlichen entspricht. Vielleicht kurz im Hintergrund, was wir uns gedacht hatten, als wir das aufgegriffen haben. Wenn man das wegnimmt mit an den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild und nur noch im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften entspricht, ob damit intendiert ist oder das quasi zu einer Art Compliance-Aufgabe gemacht wird als Checkliste für die gesetzlichen Regelungen. Das wäre die einzige Erklärung, die wir jetzt ad hoc parat hatten, warum man an den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild jetzt rausstreichen sollte, unbedingt.
Das man soll unfair bestätigen, aber man im Negativfall geht es um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Also haben wir das gelesen? Quasi Checkliste, ob die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Also mit einem Fragezeichen natürlich, ja. Das passt nicht zu.
Nicht passt, ist es konzeptionell noch nicht sauber genug. Jetzt müsste man sich aber gar nicht mal befassen.
Und Sie haben es ja eigentlich damit gesagt, okay, hier war es ja dann theoretisch richtig, wenn die Transfer Presentation ist, jetzt ist es aber hier.
Er hat 50 Chancen. Wir haben auch so gesehen, dass das inkonsistent ist. Okay. Lassen wir dann mal so wirken, behalten wir auch im Hinterkopf.
Müssen wir nochmal, also, ja, weil jetzt haben wir wahrscheinlich zu wenig Zeit. Gehen wir mal weiter. Wir können dann morgen auch bei der Präsentation.
Aber vielen Dank erstmal für die für das Feedback und auch für die teilweise Gesichtsausdrücke. Die kamen uns halt auch bei diesen Änderungen. Hier wiederum eine Änderung, die wahrscheinlich besser nachvollziehbar ist, mit der Pflicht zur Aufstellung für bestimmte Kreditinstitute. Hier kam dann also im Kontext der Konzernberichterstattung. Hier kam einfach nochmal eine Klarstellung dazu, das ist halt wirklich kreditinstitutspezifisch. Hier nochmal dann vielleicht auch auf die Bankenvertreter hinzu, aber unseres Erachtens eine sinnvolle Klarstellung, Korrigierung, wie auch immer, dass hier in diesen Konzernvorschriften zur Berichterstattung und mit dieser 315e zur elektronischen Berichterstattung meines Erachtens ist das aufgenommen wurde. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen diese Lex-KfW-Geschichte, die hier thematisiert wird, also wirklich speziell, aber unseres Erachtens sinnvoll. Genau, hier haben wir schon gesagt, ein Punkt, der von unserer, also vielleicht nicht nur, aber auch von unserer Stellungnahme inspiriert aufgenommen wurde, nämlich die Klarstellung, dass halt zu den Stakeholdern auch Nichtregierungsorganisationen und Sozialpartner gehören. Das ist halt in den Erläuterungen des Entwurfs Bestandteil, das ist keine gesetzliche Vorschrift, die hier zitiert wird. Nichtsdestotrotz wird sich hier näher an dem Sprech der CSRD orientiert, durchaus sinnvoll, wenn auch nicht kriegsentscheidend. Interessanter, hier ist schon eine Klarstellung bei Vorwegnahme dieser 1000-Mitarbeiter-Schwelle des Substance Proposal, was noch nicht geltendes EU-Recht ist. Diese gesonderte Vorschrift betrifft zum einen die Vorschriften zur Einzelrechnungslegung als auch zur Konzernrechnungslegung und wurden nicht ins HGB, sondern ins Einführungsgesetz zum HGB aufgenommen, also zu den Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich. Und hier sind wir im Artikel 97, das ist die Vorschrift zum zeitlichen Anwendungsbereich für die Konzernberichterstattung. Und hier wurde nochmal klargestellt, dass diese 1000 Arbeitnehmerschwelle halt nicht für Unternehmen, sondern Unternehmen, die zusammen mit anderen in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen insgesamt mehr als 1000 Mitarbeiter haben, dass dafür diese Vorschrift gilt. Unseres Erachtens auch eine sinnvolle Klarstellung nochmal, gerade weil wir uns hier im Kontext der Konzernberichterstattung bewegen. Deswegen passt unseres Erachtens und ist eine Verbesserung. Gerne ein Widerspruch. Wurde jetzt auch in der Begründung nicht nochmal thematisiert, sondern war wirklich jetzt ja einfach eine Track Changes, also eine Ergänzung, die aber, glaube ich, auch keiner Begründung nochmal durch den Gesetzgeber bedarf, weil sie offensichtlich ist. Interessant, hier Vorschrift Aufgaben des Prüfungsausschusses. Wir sind hier bei den Vorschrift oder bei den Aufgaben des Prüfungsausschusses für Unternehmen von öffentlichem Interesse, die einen Prüfungsausschuss einzurichten haben. Und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die einen Prüfungsausschuss einzurichten haben, wurde hier nochmal dann ein neuer Satz eingefügt. Nämlich den Prüfungsausschuss müssen Aufgaben zu sagen und der Nachhaltigkeitsberichterstattung nur übertragen werden, sofern die Gesellschaft dazu verpflichtet ist, ihren Lagebericht um einen Nachhaltigkeitsbericht oder ihren Konzernlagebericht um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erweitern. Dazu gibt es auch eine neue Begründung zu diesem neuen Satz, unseres Erachtens auch konsistent. Ja, auch nochmal an die Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sind oder solche Banken oder Versicherungen darstellen, die Unternehmen von öffentlichem Interesse sind. Haben Sie potenziell Bauchschmerzen mit dieser Vorschrift? Also als wir sie gesehen haben, passt das? Wie gesagt, das betrifft jetzt hier nur Unternehmen von öffentlichem Interesse, die müssen halt einen Prüfungsausschuss einrichten. Nicht jede Aktiengesellschaft muss ja Prüfungsausschuss, manchmal reicht ja auch ein Aufsichtsrat. Okay. Sonst im Nachgang sind wir auch dankbar für Feedback. Genau, weiter Aufgaben. Ja.
Ja. Akzessorisch bedeutet, Szenere, weil sie nur Zug.
Akzessorisch?
Akzessorisch, was das bedeutet.
Wo steht das?
Ja,
es wird ferner gleich, dass man halt eines winkt, eins solcher Akzessorisch, nur dann, das ist eine gute Frage, habe ich vergessen. Ich habe es mir auch angeguckt, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist es eine Klarstellung, dass der Prüfungsausschuss, der sich eingerichtet werden muss für Unternehmen von öffentlichem Interesse, also zum Beispiel kapitalmarktorientierte Unternehmen, dass der sich auch mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinanderzusetzen hat.
Hinzutretend, nebensächlich weniger wichtig, lese ich hier gerade.
Der einzige Haken, den ich womöglich gesehen hatte, als ich mir das gelesen hatte, war ja, dass ja nicht nur der Prüfungsausschuss sich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zwingend auseinanderzusetzen hat. Das kann ja auch ein zum Beispiel eingerichteter Nachhaltigkeitsausschuss sein. Meines Erachtens steht es auch nicht im Widerspruch zu dieser Vorschrift. Und diese Vorschrift sagt wirklich, wenn der Prüfungsausschuss sich mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen hat, dann hat er sich auch, also hat ein Unternehmen von öffentlichem Interesse, muss es einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen, was ja der Fall normalerweise sein sollte, wir mal diese 1000 Mitarbeiterschwelle jetzt weg. Wenn er eingerichtet werden muss und sich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandersetzt, weil beispielsweise diese Aufgaben nicht einem anderen Ausschuss wie einem Nachhaltigkeitsausschuss zugetragen wurde, dann muss er sich halt damit beschäftigen. Punkt. Relativ offensichtlich, meines Erachtens eine Klarstellung, die war aber vorher im Referentenentwurf nicht drin, hatten wir auch nicht thematisiert, fairerweise.
Die Sätze werden lang, fast unleserlich, nur unlesbar, werden mit solchen Ausdrücken, die man dann eigentlich ja, erstmal nachschauen muss oder eigentlich gar nicht genau klar ist, was das bedeutet, formuliert, trägt nicht unbedingt zum Verständnis des Gesetzes bei. Eben Studenten, wie gesagt, klare Durchgriffssätze, gut, das ist beim Gesetzgeber sowieso nicht durchsetzbar. Aber zumindest könnte man in gewissen Bahnen das, die hatten ja vorher, das war dieser ewig lange Satz, den man auch
nicht hat. Das stimmt, ja. Das
vorher auch in drei Sätze geteilt, wenn man es einen Satz daraus macht, das ist ein schlechter Stil, sagen wir mal so.
Gehe ich mit. Das, man merkt halt, also Juristendeutsch. Ja.
Wenn die Gesellschaft verpflichtet ist, stellen. Das widerspricht der Bildung auch nicht. Ich habe gemacht, dass auch an Nachhaltigkeit. Uns ist ja nicht möglich.
Ja. Ich habe so verstanden, dass halt diese Möglichkeit, also die Vorschrift steht immer noch drin, dass man es im Nachhaltigkeitsausschuss übertragen kann. Die wurde nicht gestrichen im gleichen Atemzug. Aber dann wäre das tatsächlich nochmal ein Punkt, den man im parlamentarischen Verfahren thematisieren könnte, dass es dann Widerspruch bis zu der noch existierenden Vorschrift, dass auch die Aufgaben im Nachhaltigkeitsausschuss übertragen werden können. Oder so, das wäre dann wahrscheinlich der Worst Case. Das stimmt. Also deswegen haben wir diese Vorschrift ja auch nochmal aufgelegt, halt, um das sind so Themen, die wir jetzt identifiziert haben. Wir befinden uns jetzt ja auch nicht mehr im HGB, wir haben halt auch nochmal Wertpapierhandelsgesetz, kommt auch noch, das sind halt Punkte, die uns aufgefallen sind. Andere Gesetze, wie beispielsweise Wirtschaftsprüfverordnung, haben wir uns jetzt nicht angeguckt, fairerweise. Das ist auch nicht unser Turf, aber zumindest Aktiengesetz, HGB, Wertpapierhandelsgesetz und Einführungsgesetz zum HGB haben wir uns nochmal angeschaut. Und das wäre dann durchaus noch eine sinnvolle Rückmeldung fürs parlamentarische Verfahren. Wenn Sie jetzt sagen, da hätten Sie zumindest Bauchschmerzen oder eine Klarstellung wäre gut oder auf keinen Fall eine Doppelbefassung.
Das Thema Zwillen, da im Prüfungsausschuss zu
bleiben. Womit in der Folge diese für die Nachhaltigkeit.
Kann ja auch Sinn machen.
Wäre denn eine gute Heilungsmöglichkeit über Können-Aufgaben im Zugang oder wäre eine Begründung, eine Heilung nur in der Begründung, nicht in der eigentlichen Vorschrift besser? Also lieber in der Vorschrift selber im oberen Teil arbeiten oder würde eine Begründung reichen? Weil steht ja, da müssen.
Der Punkt ist ja die Doppelbefassung nicht.
Das ist Dann wäre besser den Prüfungsausschuss können Aufgaben im Zusammenhang oder wenn nicht den Nachhaltigkeitsausschuss übertragen oder? Boah, da haben wir uns in der Vergangenheit anders geäußert. Also auch das wäre dann nochmal ein Punkt, wir uns anders äußern müssen. Wir hatten uns auch dafür ausgesprochen oder diese Regelung begrüßt, dass auch ein eingerichteter Nachhaltigkeitsausschuss sich zumindest mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandersetzen kann. In vergangenen Äußerungen. Das heißt, also entweder nochmal ein Punkt für das Umlaufverfahren. Jetzt höre ich nämlich die Meinung mit, das wäre schon sinnvoll, dass der Prüfungsausschuss sich zwingend mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu befassen hat, wenn kein anderer Ausschuss.
Wie soll das operativ funktionieren? Funktioniert doch operativ. Wenn ich jetzt zwei Ausschüsse habe, dann habe ich einen Bericht, dann habe ich eine gemeinsame Ausschusssitzung der beiden Ausschüsse, die sich damit mit unterschiedlichen Teilen eines Berichts auseinandersetzen.
Das ist ein Argument halt nur für den Prüfungsausschuss. Wäre eine andere. Ich wollte nur sagen, in der Vergangenheit hat sich das DSC anders geäußert. Auf den Stellungnahmen. Aber dafür gucken wir. Ja, das ist auch.
Aber nicht, dass ein Bus ist.
Deshalb, also, jetzt habe ich auch schon gehört, gegenseitige Meinung gehört, richtig? Sie.
Was sind die anderen Textstelle nochmal?
Ja, ja.
Der kann auch nochmal anschauen. Thema Nachhaltigkeit, aber letztlich im Prüfungsausschuss.
Ich gehe mal auf die Begründung. Ich glaube, das hier ist es. Also diese Begründung hat sich auch nicht im Gegensatz zum Referentenentwurf geändert. Also wir sind in der Begründung für 100. Ja, ja, okay. Ich wollte nur gucken, in welcher Aktiengesetzvorschrift wir sind. Alles jetzt die Begründung jedenfalls. Dann hat sich das schon mal gelohnt für das parlamentarische Verfahren. Es gibt Unternehmen, die zumindest Nachhaltigkeit, also auch kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland, die einen Nachhaltigkeitsausschuss eingerichtet haben, der sich auch mit NFRD-Themen beschäftigt. Das gibt es.
Wenn jetzt also das ganze das Unternehmen Reporting verpflichtet ist, wenn ich jetzt von jedem denke, dann muss das Ganze auch zwingend im Prüfungsausschuss landen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr, wenn es ein ganz anderes Druck machen kann.
Doch viel zu kompliziert. Ja. Also, wenn man das vereinfachen, einfach noch mehr sucht, nach der Prüfung auf das Final sich damit anfassen, auch der Prüfungsfrage und gern kann ein inhaltliche Befassung an einen Ausschuss delegiert werden.
Schütteln, Kopf nicken zu dem Vorschlag.
Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wer hat denn das ultimative Flugrecht? Also wenn jetzt die beiden Aufsichts- und unterschiedlichen Einwertungen, okay, und wer ist halt alles
Aufsichtsgesamt.
Also am Ende wird gesagt, die Bildung eines weiteren Autos kann dann sinnvoll sein, auch dann sinnvoll, wenn die Nachhaltigkeit von einem Nachhaltigkeitskriterium, nämlich zugleich Abschlussprüfer ist. Dann hätte ich einen anderen Adressaten. Aber die parallele Vorratsregeln dann möglich stellen.
Das passt doch wieder in den letzten Satz. In dem letzten Satz steht er jetzt. Weil wenn das Gesetz in anderen Regelungen auf den Prüfungsausschuss verweist, das tut er ja in diesem, was du da vorhin aufgelegt hast, wird damit vollumfänglich auch auf den weiteren Ausschuss, also zum Beispiel auf den Nachhaltigkeitsausschuss, mit den Aufgaben und Pflichten des Prüfungsausschusses Bezug genommen, wenn ein solcher existiert. Das schließt also nicht aus, einen Nachhaltigkeitsausschuss zu bilden, der dann die gleichen Rechte und Pflichten in der Bewegung hat.
Ja,
dann bleibt die Frage ja nicht nur noch, er muss dann sich trotzdem beim Prüfungsausschuss um. Doppelt für ein paar.
So oder so können wir die Bedenken trotzdem erstmal ans parlamentarische Verfahren einbringen. Genau.
Einfach ist zu sagen, das ist Sache des Prüfungsausschusses. Ja, das
ist recht gut. Den letzten hat es das bräuchten muss. Werden sich selbst organisieren. Und wenn die der Meinung sind, sie brauchen noch was on top, dann machen die das einfach. Also ich hatte einfach immer mit diesem, warum muss das alles im letzten, bis zum letzten Komma ausformuliert werden?
Dann nehme ich die Punkte ins Protokoll auf, was eh nochmal in den GFA kommt. Je nachdem, was im Protokoll gibt, werden wir ins parlamentarische Verfahren nochmal spiegeln, weil wie so oft der Spruch, so wie es im Bundestag reinkommt, geht es selten wieder raus. Wir haben halt noch ein Fenster, je nachdem, wie lange das Gesetzgebungsverfahren noch dauert, um hier Korrekturen anzugehen. Deswegen auch nochmal diese Track Changes Version. Vielen Dank erstmal für das Feedback, sehr gut. Weil das ist bei weitem nicht das einzige Thema, das wir identifiziert haben. Genau, Aufgaben des Prüfungsausschusses, 111 Aktiengesetz. Der Prüfungsausschuss erteilt dem Abschlussprüfer einen Prüfungsauftrag für den Jahres- und Konzernabschluss gemäß 290, sowie dem Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts den Prüfungsauftrag für den Nachhaltigkeits- und den Konzernnachhaltigkeitsbericht. Neue Vorschrift, neue Begründung. Der Aufsichtsrat erhält die Aufgabe, den Prüfungsauftrag für den Nachhaltigkeits- und den Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erteilen. Ja. Jetzt die oder die davor? Ja. Ja.
Was um das Gesamtorgan?
Aber nochmal zum Verständnis. Abschlussprüfer ist der Abschlussprüfer und Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts ist halt erstmal diese separate Prüfung, für die es auch einen eigenen Vermerk gibt. Wahrscheinlich wird das derselbe Prüfer sein, muss aber nicht, genau. Und jetzt nochmal die Anmerkung hierzu.
Das BFR in dem Paragraph. Das ist der Prüfungsausschuss oder das ist der Aufsichtsrat?
Ah ja, so.
Der ist ja.
Ja.
Der Aufsichtsrat nennt man eher, also ist der Aufsichtsrat gemeint.
Also das war Thomas meint jetzt damit, ist es richtig?
Der Aufsichtsrat gemeint. Der Aufsichtsrat hat halt den Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und damit haben wir hier nicht mehr das Spannungsfeld zwischen dem Prüfungsausschuss und dem Nachhaltigkeitsausschuss, sondern immer der Aufsichtsrat, der den Abschlussprüfer mit irgendetwas beauftragt.
Ja, Einleitungssatz, dann Einleitungssatz hätte lauten müssen, Aufgaben des Aufsichtsrats.
Okay.
Ja, genau.
Ah, das mag auch mein Problem, also wahrscheinlich auch mein Fehler hier sein. Das geht auf meine Kappe. Das waren jetzt 2 Minuten, die uns für das Thema, genau. Mal gucken. Nee, das war nicht vom 107 kopiert, aber. So. Hier eine Vorschrift. Wir befinden uns jetzt im Wertpapierhandelsgesetz, was uns auch aufgefallen ist. Genau, die BaFin als neue Aufsichtsbehörde auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung hat hier neue Vorschriften oder also bezogen auf die BaFin wurden hier neue Vorschriften eingeführt, die es im Referentenentwurf als solche noch nicht gab, womit eine Ausweitung halt des der Aufgaben einhergeht. Genau. Einleitung einer Prüfung der BaFin sind wir hier, 107 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz. Fest bei den Satz 1 und Satz 8, später kommt noch die Begründung in der nächsten Folie. Also hier auch vielleicht ein bisschen an die Prüferzunft, dass halt hier explizit auch nochmal der Prüfer erwähnt wird, aber.
Verstehe ich das richtig? Nochmal unangekündigt auf Mitarbeitende zugehen und Auskunft zu.
Unangekündigt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann sich Information. Also
direkt Beschäftigte werden. Ohne Absicht.
dann doch schon seit 2 Jahren.
Genau, also das war jetzt irgendwie auch, deswegen auch nochmal an die Prüfer geguckt. Meines Erachtens ist an sich diese Legitimation nicht neu, sie wird einfach ausgeweitet auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber Frau Binke? Ah, okay, verstanden. Warte. Müsste mir nochmal, wir haben so eine Tracture Angels Version erstellt. Meines Erachtens habe ich hier bei Wertpapieren gesetzt, die 2 großen Änderungen gegenüber des Referentenentwurfs. Heißt aber nicht, dass im Referentenentwurf dieses Thema angesprochen wurde. Ich hatte mich ja hier nur auf die Änderung fokussiert. Weil das wäre dann auch ein Aspekt wahrscheinlich. Das nehme ich mal auch für uns als Hausaufgabe mit und womöglich würden wir uns dann auch freuen im Umlaufverfahren am Protokoll. Genau. Deswegen immer.
Es ist ein Geschmack jetzt haben, dass es jetzt Teil des Lagerberichts ist, also weil sieht ja irgendwo immer wieder Schock wieder aus bei der Version.
Ich müsste auch gucken, halt in welcher Version man im Referentenentwurf ist. Sie haben ja wahrscheinlich das aktuelle WPHG zitiert. Jetzt muss man gucken, wie steht es jetzt im Regierungsentwurf drin. Und das ist ja nur die Track Changes Version, Regierungsentwurf, Referentenentwurf. Also müssen wir auch nochmal angucken, was sonst noch für schon vorgeschlagene Änderungen im WPHG drin sind. Aber ja, deswegen ein wichtiger Aspekt, den wir auch genommen haben, weil es hier um die Befugnisse einer Aufsichtsbehörde geht, was schon ein potenziell wichtiges Thema ist. Genau, der Satz 8 wird ersetzt. Die Auskunftspflicht der Abschlussprüfung der Prüfer beschränkt sich auf die Tatsachen, die im Rahmen der Abschlussprüfung erfüllungsnahe bekannt geworden sind. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Mitteilung an andere Stellen. Also, dass die APAS hier mit dem BAFA redet. Und dann hier die Begründung zu beiden Paragraphen, die ihn auch neu ist. Nichtsdestotrotz erstmal danke fürs Feedback. Dann habe ich nochmal Aufgabe BPHG oder Befugnisse der Behörde Stichprobenprüfung habe ich jetzt so mitgenommen. Wird sich auch irgendwie Protokoll widerspiegeln. Genau, das sind tatsächlich, und deswegen haben wir am Anfang auch haben wir Sie erstmal gefragt, es waren die Änderungen, die uns diskussionswürdig vorgekommen sind, im Hinblick auf Änderungen Regierungsentwurfs zum Referentenentwurfs. Heißt ja nicht, dass die Themen, die wir schon im Referentenentwurf thematisiert haben, dass die jetzt irgendwie behandelt wurden, weil, wie bereits Danny gesagt hat, die meisten Punkte, die wir thematisiert haben in unserer Stellungnahme, wurden gar nicht übernommen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal zu ein paar alten Punkten kommen, die womöglich auch nochmal unter einem neuen Gesichtspunkt zu sehen sind. Eine tolle Intention, aber sicherlich eine Verkomplizierung ist diese Aufnahme der 1000 Arbeitnehmerschwelle des Substance Proposals im Rahmen des Omnibus 1 Pakets. Warum? Weil wir uns hier oder hier wird EU-Recht antizipiert, was noch nicht geltendes Recht ist, und dieses Schwellenwert kann sich ja durchaus noch ändern, siehe die Ratsversion auch, wo noch eine 450 Millionen Umsatzgrenze eingezogen wird. Okay. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, dieser Einzug der 1000 Mitarbeiterschwelle, der sagt halt, dass alle Unternehmen, beziehungsweise solche Unternehmen der ersten Welle, also Unternehmen von öffentlichem Interesse, mit weniger als 1000 Mitarbeitenden erst ab 01.01.2027 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind. Auf dem ersten Blick eine Vereinfachung, ist klar. Jetzt ist die Frage, wie ist diese Vorschrift auch zu interpretieren, sind diese Unternehmen, die bisher eine nicht finanzielle Erklärung erstellen mussten, weiterhin verpflichtet, eine nicht finanzielle Erklärung aufzustellen? Oder müssen sie gar nichts mehr tun? Erstmal, das war die Frage. Ich versuche noch ein bisschen herzuleiten. Erstmal, wen betrifft es denn? Gibt es denn überhaupt Fälle davon? Jetzt steht hier Barrierefreiheit, kein Problem, okay. Ja, es betrifft Unternehmen, zum Beispiel eine gewisse Pfandbriefbank. Genau, das ist leider hier abgeschaltet. Aber es gibt durchaus, wir hatten jetzt, je nachdem, ältere Daten genommen, aber so, ich glaube, 10, 15 Unternehmen hatten wir gefunden, DAX nicht, aber SDAX, MDAX, die Kapitalmarkt, also Unternehmen von öffentlichem Interesse sind, auch zur nicht finanziellen Erklärung verpflichtet wurden, oder sind aber weniger als 1000 Mitarbeiter haben. Also das ist auch nicht nur eine theoretische Frage, es ist auch eine Praxisfrage. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen, wie haben Sie oder wie hast du das im Rahmen deines Hauses diese Frage geklärt oder begrüßt du diese Übergangsvorschrift und wie interpretiert ihr die? Okay.
Bis hin zu vorderfreiwillig CSRD. Beziehungsweise werden dann in drei verschiedenen Szenarien, je nachdem, was umgesetzt wird. Erstens gar keine Umsetzung und die alte Regelung. Zweitens Umsetzung mit der Einschränkung und drittens ohne der Einschränkung. Und daraus öffnet sich der Optionsraum. Wenn der Satz so bleibt und umgesetzt wird, haben wir den kompletten Optionsraum. Theoretisch auch, wie ich bringe, das ist
theoretisch. Weil diese Frage wird so leider nicht in der Begründung, also im Gesetzestext selber, okay, durch die Verweistechnik geklärt, auch nicht in der Begründung, aber es ist eine Praxisfrage, es wurde auch schon zugestimmt.
Es gibt natürlich, es gibt Unternehmen, die machen es, das ist ja deutlich, es gibt aber auch viele andere Unternehmen, die bisher nicht freiwillig CSRD veröffentlicht haben, die damit halt nicht eingeschubst werden, und ich kenne andere Banken beispielsweise, die sehr von diesem Satz profitieren, von daher haben wir da auf diese Einschränkungen, von daher haben wir da ein großes Interesse dran.
Was hat die maximale Unsicherheit, weil wir nicht auf das Gesetz durchgehen müssen, was wir vorbereiten müssen, um sich zu schützen.
Und es kommt eine weitere Unsicherheit dazu, wenn wir uns sind jetzt also sowohl, als ich diese Vorschrift gelesen habe, als auch wenn ich jetzt schon ein paar Gespräche geführt habe, wo wir sind jetzt hier Artikel 96, diese Regelung auf Einzelberichterstattungsebene, aber gibt es genauso für die Konzernberichterstattung. Wir sprechen über diesen Artikel 96 Absatz 8, wo steht, dass Unternehmen, die unter diese Grenze fallen, den Absatz 1 dieser Vorschrift zum zeitlichen Anwendungsbereich nicht anzuwenden haben. Das ist aber ein bisschen seltsam, dass im Absatz 1 Satz 1 gesagt wird, ab wann Unternehmen die neuen Vorschriften anzuwenden haben. Nämlich ursprünglich dann für ab dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre. Dann in Verbindung mit diesem Absatz 8 erst für das Geschäftsjahr ab 1. Januar 2027. Also dieser Absatz 1 Satz 1 sagt, ab wann man die neuen Vorschriften anwenden muss. Aber es gibt auch den Absatz 1, Satz 2. Der sagt, wann man Vorschriften letztmalig anwenden muss. Hier steht nämlich, man muss die alten Vorschriften zur NFD letztmalig für Geschäftsjahre vor dem 1. Januar 2025 anwenden. So gut, so weit, so gut. Aber dieser Satz 2 kann halt so gelesen werden, dass für Unternehmen mit weniger als 1000 Mitarbeitern auch dieser Satz 2 wegfällt. Und damit haben sowohl Unternehmen mit weniger als 1000 Mitarbeitern die neuen Vorschriften nicht anzuwenden, aber sie haben auch die alten Vorschriften nicht mehr nicht anzuwenden. Ja. Ja, genau.
Theologisch kann es ja nicht sein, dass man dann die anderen in dem alten Regime setzt. Und wenn wir jetzt mal kapitalorientierte kleine Unternehmen, die dann bevorzugt werden, weil die brauchen ja dann als Verdienstsatz 20 in der dritten Welle. Und wenn ich nicht kapitalorientiert bin, dann muss ich nach dem alten Regime in der Zwischenzeit
berichten. Ich verstehe. Also genau, das Problem, der Gesetzgeber schreibt halt immer nur von Erleichterung, dass diese Übergangsvorschrift eine Erleichterung ist. Frage ist nur, ist es eine Erleichterung, wenn man wenn man schon vorher NFRD-Bericht machen muss, einfach nur weiter einen Bericht erstatten muss, dass keine Verschlimmerung wäre? Oder ist die Erleichterung, dass man gar nichts mehr machen muss? Also das, wir sprechen ja auch nur wirklich von Unternehmen von öffentlichem Interesse, also die kapitalmarktorientierten. Dieser Absatz 1 bezieht sich nur auf bisher verpflichtete Unternehmen. Also wir haben jedenfalls identifiziert, dass es hier zumindest eine Klarstellung bräuchte. Ob NFRD völlig wegfällt für die Welle 1 Unternehmen, die von diesen weniger als 1000 Mitarbeiter haben, oder ob sie weiterhin zumindest NFRD machen müssen. Wenn die Vorschrift so kommt. Nee, der Quickfix ist nur auf Ebene der ESRS. Vielleicht meinst du die Stop the Clock, aber nee. Also wir sind hier wirklich auf die Frage von nur, ob man eine NFRD-Berichterstattung nach wie vor braucht. Aber du sagst jetzt, das passt und. Richtig, aber nach wie vor steht ja hier trotzdem das andere, also die alten Vorschriften über HGB in der geltenden Fassung, vor Inkrafttreten des Gesetzes, sind von Unternehmen nach Satz 1 letztmalig anzuwenden auf Unterlagen für vor dem Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre. Das passt halt für alle Unternehmen der ersten Welle mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Aber dadurch, dass diese Übergangsvorschrift in Absatz 8 sagt, dieser ganze Absatz 1 und auch dieser Absatz 1, Satz 2 ist nicht anzuwenden bis zum 1. Januar 2027, kommen hier seltsame Diskussionen zustande, die je nachdem vom Gesetzgeber intendiert sein könnten oder auch nicht.
Ja, das Thema im Zusammenhang mit der Taxonomie auch diskutiert, weil wenn wir zur Taxonomieberichterstattung kommen, dann eben bestimmte Unternehmen aus einer EU-Regulatorik rausnehmen, die aber auf EU-Ebene noch besteht, hätten wir das Problem, dass wir gegebenenfalls gegen die EU-Vorschriften zur Taxonomieberichterstattung verstoßen. Da würde ein Schub raus, wenn man es quasi so interpretiert, wie es Marco gerade dargestellt hat, weil dadurch wären wir ja dann für die unter 1000 der ersten Welle, wären wir ja weiterhin in der NFRD-Berichterstattung und damit auch weiterhin in der Taxonomieberichterstattung. Damit würden wir nicht gegen Recht verstoßen. Ob der Gesetzgeber so komplex gesagt hat.
Lässt sich zumindest aus der Begründung nicht herleiten. Aber okay, in Anbetracht der Zeit doch, wir haben einen Hard Cut. Sagen wir, das letzte Thema, das gestückelt wurde, auch ein weiteres Lieblingsthema. Nicht? Esel, vom Verständnis. Es gibt eine Zweiteilung immer. Es gibt die Aufstellung im XHTML-Format. Und auf einer zweiten Ebene, auf einer zweiten Problematik, die elektronische Auszeichnung der Nachhaltigkeitsangaben im Lagebericht. Also diese zwei Ebenen gedanklich immer bitte trennen, dann fällt es hier leichter. Zum einen haben wir hier das Problem, oder was heißt das Problem? Wir haben die Aufstellungslösung, so weit, so gut. Aber wir haben hier wieder die Interaktion mit den Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich im EGHGB. Jetzt wird hier gesagt, okay, Unternehmen haben ihren Konzernlagebericht im nach ESEF-Verordnung im Artikel 3 festgelegten einheitlichen elektronischen Berichtsformat aufzustellen. Jetzt schaut man also das für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2025 beginnen. Okay. Hier bei der Aufstellung sehe ich persönlich noch ein geringes Problem, weil Artikel 3 der ESEF-Verordnung gibt es als solche schon und da steht Emittenten, das passt für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nur bedingt, weil nicht nur Emittenten unter diese Nachhaltigkeitsberichterstattung fallen, haben ihren gesamten Jahresfinanzbericht. Das passt hier irgendwie auch nicht, aber ja, im XHTML-Format zu erstellen. Und dieser 289G, Satz 1, Satz 1, sagt halt, ja, nach Maßgabe des Artikels 3 der ESEF-Verordnung aufzustellen. Also dieses Artikel 3 elektronische Berichtsformat ist schon in der ESEF-Verordnung enthalten, aber dieser Artikel 3 stellt halt noch auf Emittenten und Jahresfinanzberichte ab. Das ist halt ein Problem, wenn die EU-Vorschriften nicht rechtzeitig mit den Krafttritten des HGBs, also im Gleichklang, geändert werden. Was durchaus sein könnte, dass dann, wir haben finales deutsches Umsetzungsgesetz, die Vorschrift ist so, wie es ist, aber die ESEF-Verordnung stellt noch auf Emittenten Jahresfinanzberichte ab. meines Erachtens ein kleineres Problem, weil zumindest das XHTML-Format hier schon genannt wird und auf dieses wird ja in der deutschen Vorschrift verwiesen. Aber könnte ein Problem sein. Sven?
Ah, glaube ich, kann. Ja. Würde ich auch nicht aufmachen.
Ja.
Also zum einen, so die Formulierung würde uns ja, wenn es ein Problem wäre, schon die letzten 4 Jahre fallen. Weil wir ja schon bislang auch kein Jahresfinanzbericht erzählen, auch nach ESET Financial Report nämlich. Die Formulierung ist relativ so, die wird, also in dem Artikel 3, wenn wir auf dem Kampagnenbericht auch so bleiben, müssen wir auch, weil da ist ja das Finanzbericht des Tages. Jetzt kommt wieder in Deutschland Sonderlockung, dann 14 BPHP, kein Jahresfinanzbericht, Aufnahme und so weiter. Aber das ist ja, glaube ich, jetzt gängiges Verständnis, dass das unser Lugares für Jahresabschlusslagebericht. Ich glaube, das ist ja kein neues Problem. Das wäre ja schon in den letzten 4 Jahren, und wir das wirklich im Zweifel,
hätte ich
schlafende Hunde, wenn er dem Punkt jetzt.
Hätte ich auch gesagt, ist das geringere Problem. Ich guck mal in die Runde. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine Äußerung der Kommission, die sagt, naja, liebe Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, ihr müsst zwar irgendwie aufstellen im XHTML-Format, aber solange die Vorschriften zur elektronischen Auszeichnung noch nicht existieren, müsst ihr auch nicht aufstellen im XHTML-Format. Das ist ein FAQ der Europäischen Kommission, ist aber Level 3, also eine Klarstellung. Level 2 und Level 1 Gesetzgebung sagen was anderes, aber wir wollen das Thema nicht verkomplizieren. Interessanter oder komplizierter wird es, wenn man sich jetzt auf der zweiten Ebene die Vorschriften zur Auszeichnung anschaut. Warum? Auch nach den deutschen Vorschriften im Regierungsentwurf haben Unternehmen auch fürs Geschäftsjahr 2026 elektronisch auszuzeichnen. Ab 26 kann durchaus sein, dass die EU-Vorschriften aber erst in 2027 kommen zur Auszeichnung und deswegen diese ja, maschinenlesbare Auszeichnung gar nicht möglich ist, weil die EU-Vorschriften dafür gar nicht existieren. Jetzt hätte man natürlich als deutscher Gesetzgeber entweder schreiben können, naja, man muss das erst anwenden, wenn die EU-Vorschriften dafür existent sind, hat man aber nicht gemacht, man hat ein festes Datum hier geschrieben. Genau, und das eine Lösung wäre wahrscheinlich, dass hier, womöglich hat man es auch überlegt oder mitgedacht, weil hier steht, nach Maßgaben der ESEF sind nach Maßgabe der ESEF-Verordnung auszuzeichnen. Die Maßgabe könnte interpretiert werden, als wenn es die Vorschrift nicht gibt, kann ich auch nicht nach der Maßgabe auszuzeichnen. Und eine zweite Möglichkeit wäre auch, es gibt, habe ich nicht markiert, dieser letzte Satz links oben, das Bundesministerium der Justiz ist mächtig, durch Rechtsverordnung die Vorschriften zur elektronischen Auszeichnung näher zu bestimmen. Auch hier wäre denkbar, dass das BMJV über Rechtsverordnung sagt, diese Vorschriften gibt es noch nicht, deswegen kann auch eine oder wird auch eine Auszeichnung gar nicht verpflichtend notwendig. Erfordert dann aber wieder eine Rechtsverordnung, die auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden muss. Also auch hier sind das so, das ist kein Thema des Regierungsentwurfs, das war eigentlich schon ein Problem im Referentenentwurf, ist aber nach wie vor existent. Und auch hier, also habt ihr jetzt schon von Nicolette gehört, naja, die Vorschrift kann man schon dahingehend interpretieren, wenn es keine EU-Vorschrift gibt zum Auszeichnung, ist offensichtlich, dass da auch nichts gemacht werden kann. Es ist ja auch die Fall, also es geht nicht anders, aber das ist hier eine Thematik wieder der Formulierung, der verständlichen. In dem nächsten Umsetzungsgesetz wird das glattgezogen, richtig. Also ich würde auch sagen, wenn es überhaupt ein Problem wäre, wäre es ein temporäres Problem. Aber es ist halt ein Problem, weil die EU-Vorschriften unter Umständen noch gar nicht existieren.
Bei Zigaretten mit dem Auto, der gefallen ist, ein geflügeltes Wort aus dem anderen. Weil wir hatten das Problem ja auch ein bisschen zwischen Bilanz-GmbH und Notes. Und wenn du für die Notes sozusagen noch kein Doppel kannst und so allgemein, dann machst du ja auch den Rahmenklick und sagst, das ganze Dokument ist ein Tag. Punkt. Damit hast du technisch von diesem XML-Dokument erstmal zurück. Das funktioniert doch alles, aber inhaltlich ist es natürlich quasi leer. Deswegen meine ich, das würde mir jetzt ja auch einfallen. Das sage ja klar, mach's halt links. Das ist dann ist da ein Tag, der Abschluss, also der Lage mit ist dann, oder der danach kannst du jetzt erstmal ein Tag. Also, das ist ein neues Problem.
Ich bin jetzt erstmal dankbar für das neue Feedback bezogen auf den Regierungsentwurf, weil da habe ich durchaus jetzt noch Inhalte mitgenommen, die im parlamentarischen Verfahren oder fürs parlamentarische Verfahren mitgenommen werden könnten. Nichtsdestotrotz besteht natürlich die Möglichkeit, also ich werde eine Protokolllage schaffen, sowieso Feedback geben, aber wir uns auch freuen über neue Aspekte, die vielleicht trotzdem noch in diesem Regierungsentwurf verschlimmbessert wurden, die bis jetzt noch gar nicht gesehen wurden und die auch noch im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens thematisiert und aufgenommen werden könnten. Weil wir haben noch die Chance, hier für sinnvolle Änderungen zu sorgen. Ja. Also das Paket ist noch nicht zu.
Ganz auch mal. Wir müssen überlegen, was wir dann mit Konkreten machen. Bis wann geht das? Das sind fertig.
Das Protokoll? Na, wir geben uns ja schon Mühe innerhalb von einer Woche. Das hängt ja auch an allen anderen Protokollanten. Aber